Wir stehen bei der Betrachtung des letzten Buches unserer geliebten Bibel, des Wortes Gottes. Dürfen wir die Dinge etwas grafisch geordnet beachten? Und zwar fällt ja beim Lesen dieses Offenbarungsbuches, prophetischen Inhaltes, auf, dass die gewaltigen Ereignisse in wunderbaren Ordnungen verkündet werden. In wunderbaren Ordnungen, dazu ist sofort zu bemerken, die sieht man natürlich erst, wenn man durch die Gnade Gottes allem glauben darf und kann, was da geschrieben steht, es wirklich als reale, wahre, lautere Goldmünze nehmen darf. Nicht nur dieses Buch beachtend, sondern, was gerade bei diesem Buch überaus nötig, unumgänglich ist, nämlich die ganze übrige Schrift von 1. Mose 1 bis hierher, bis zu diesem Buch zu beachten. Die großen Ordnungen, die wir vorerst beachten wollen, bestehen in den vier verschiedenen Siebnergruppen, die durch das ganze Buch gehen. Vorerst haben wir in den Anfängen, und zwar gleich im ersten Kapitel, sieben goldene Leuchter, über denen je ein Stern leuchtet, strahlt. Die sieben goldenen Leuchter stellen sieben Gemeinden Jesu Christi dar. Wir haben zuerst sieben goldene Leuchter. Hier sind nur sieben Sterne als sieben Gestirn skizziert. Warum? Weil das ziemlich genau die geografische Lage jener sieben Gemeinden ist, die in den Tagen der Apostel, des Apostels Johannes, also im zweiten Teil der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, waren die da, und zwar geografisch lassen wir das einmal alles weg, blicken nur das an, dann haben wir hier dargestellt, schematisch, aber in dieser geometrischen Ordnung, die Insel Patmos, auf der Johannes, der greise Apostel Jesu Christi, gefangen von Gott die Offenbarungen empfangen hat. Und dann fällt auf, dass die rein geografische Anordnung dieser sieben Gemeinden, die vom Geiste Gottes als sieben goldene Leuchter geschaut werden, also als geheiligte Lichtträger in dieser Welt. Jeder der sieben Gemeinden ist gleichsam ein, oder jede der sieben Gemeinden ist vor Gott ein goldener Leuchter mit eigenen sieben Lichtern. Sieben mal sieben Lichter gibt ja bekanntlich 49. Und der Herr Jesus wandelt inmitten dieser sieben goldenen Leuchter und bildet damit nebst oder inmitten dieser 49 Lichter das 50. Licht, nämlich das Licht des großen Hall- und Jubeljahres, der Vollendung. Fast alles, was hier in 7x7er Ordnungen vorliegt, in sich zur Vollendung zusammen. Geografisch nun ist beachtenswert, dass wenn hier Ephesus die erste Gemeinde ist und die 7, 6 nächsten, dann die Laodicea-Gemeinde, die letzte, dieses Dreieck, G, diesen Schenkel bilden, mit einer Mittelachse, Patmos Ephesus, und dann fällt auf, dass bei der Verlängerung dieses Schenkels, der beiden äußeren Schenkel, dieses Dreiecks, geografisch gesehen sogar auf dem Globus verlängert, das heutige ganze Asien, die Grenzlinie zwischen Europa und Asien, von hier aus nach Norden verläuft. Und wenn wir die Linie verlängern, dann haben wir bis und mit Vietnam und so weiter hinaus genau die Linie, den Beweis darstellen und bringen, dass der Geist Gottes im Wort Gottes sich offenbaren schon vor 2000 Jahren wusste, was zur Zeit des Endes Asien heißen wird. Ist hier schon, darf ich einmal sagen, wie von einem Geometer, wie von einem Landesvermesser rein geografischer Art im Kleinen abgesteckt. Der Winkel Asien, Europa, dann das Mittelmeer und der Süden. Diese sieben Gemeinden, die waren da. Also wir wollen zuerst den großen Überblick beachten. Zuerst sieben goldene Leuchter. Über jedem Strahl dann ein Stern. Das ist je eine Einheit. Ein Engel. Dann haben wir zweitens sieben Siegel. Die sind hier grafisch versucht, dargestellt zu werden. Drittens haben wir sieben Posaunen. Und viertens sieben Zornschalen. Nun ist es nicht einfach so, dass wir die sieben, wir müssen der Zeit nach diese Zeichnung hier nach vorn setzen. Nur um Platz zu sparen, ist das so zusammengetragen. Zeitlich nun waren diese sieben Gemeinden am Anfang unseres Zeitalters da. Nun steht aber geschrieben, mehrfach, das was war, ist das was sein wird. Und das was geschah, ist das was geschehen wird. Auf die Frage, wann wird das wieder geschehen, was schon einmal geschah, heißt die Antwort, alles was bisher angenommen davon beginne nach der Schrift die Menschheitsgeschichte, der Fall Adams, dann haben wir ja gesehen in früheren Darstellungen, 2000 Jahre Menschheitsgeschichte ohne ein Volk Israel, vom Fall Adams bis Abraham. Von Abraham beginnt die Geschichte Israels inmitten der Nationen, wieder 2000 Jahre. Dann erscheint Christus. Israel 2000 Jahre inmitten der Nationen. Dann kamen die 2000 Jahre bis heute. Und das Heute ist bei dieser Darstellung ungefähr hier, gerade am Anfang dieser Zeit. Sodass das, und jetzt fasst der Herr Jesus mit einem Wort gewaltig alles bisher Geschehene in ein Wort zusammen und sagt, dass wenn Salomo grundsätzlich einfach sagt, das was war, Paradies und was geschah, nicht wir merken sofort, das, was war, ist statisch. Eine Stadt war einmal, nicht? War einmal ein Babel. Und in Babel geschah etwas, nicht? Da wurde ein Turm gebaut, nicht? Was getan wird, ist das, was geschieht. Und das, was existiert, ist das, was ist oder was war, nicht? Beides ist der Fall. Salomo sagt, das, was war sowohl, ist das, was sein wird, und das, was geschah, ist das, was geschehen wird. Und nun fasst der Herr Jesus diese Feststellungsgruppe zusammen und sagt, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Also ist bis heute wie viel voll erfüllt worden, was geschrieben steht? Überhaupt noch nicht. sogar vom Leben Jesu, weil er ja nur in Niedrigkeitsgestalt gekommen war und ja nur 3,5 Jahre wirken konnte. Obwohl Sohn Gottes sei, obwohl die Erlösung der Welt grundlegend vollbracht wurde, gilt von ihm, was Jesus sowohl anfing, sowohl zu tun als zu lehren. Sein ganzes Erdenleben war also nur was? Nur ein Anfang, eine Grundlegung für das, was Gott in den kommenden Zeitaltern durchführen und dann vollenden wird. So habe ich als weiser Baumeister, darf Paulus schreiben, den Grund gelegt. Nämlich Jesus Christus, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, durch die Himmel gefahren, sich zu Rechten der Majestät niedergesetzt, über allen Himmeln, das ist grundlegend geschehen, aber jetzt beginnt erst auf das Tun Gottes auf dieser Grundlage aufzubauen. Und das Erste, was er aufbaut und vollendet, ist die Gemeinde Jesu Christi, zu der wir durch die Gnade Gottes gehören dürfen. Er weiß wie bald. Noch einmal, 2000 Jahre vom Fall Adams bis Abraham, Nationen ohne ein Volk Israel. Von Abraham 2000 Jahre bis auf Jesus Christus, ein Volk Israel 2000 Jahre inmitten der Nation, in Jerusalem. Und wieder von Jesus bis heute 2000 Jahre das Volk Israel unter alle Nationen zerstreut. Wir wollen nicht mehr zurückkommen. Es gab da bei Abraham ein erstes Mal, ein 20. Jahrhundert, nach 2000 Jahren. Großer Übergang von einer Heidenwelt zu einer Auswahl Gottes, zum Volke Israel. Wendepunkt, 20. Jahrhundert zum ersten Mal. Das zweite 20. Jahrhundert brachte die Geburt Jesu. Und das dritte 20. Jahrhundert, in dem wir leben, bringt den Herrn wieder in großer Macht und Herrlichkeit. Vorerst für uns. Und nun stehen wir vor der Enderfüllung all dessen, was geschrieben steht, zu uns, verheißen ist oder zuvor angekündigt ist an Gerichtsverfahren Gottes. Und von allem, was schon einmal war und was einmal geschah, wird alles sich jetzt zum ersten Mal und zum letzten Mal global voll erfüllen. Erst heute möglich, aber heute ist möglich. Und zwar noch, ich bin fast versucht zu sagen, wenn möglich, noch möglicher, als wir alle gedacht haben. Bis jetzt hat man über die betreffenden Bibelstellen gelacht, nicht? Dass Menschen bis zu den Sternen emporsteigen werden, unter der Führung des Antichristen sogar heilige Engel der höchsten Örter von oben auf die Erde zwingen und von den Sternen Triumphbeweise auf die Erde bringen, sodass er, wenn er erklärt, er sei Gott, der Wahrhaftige und der Messias, dass ohne Zweifel, wer nicht im Worte Gottes verwurzelt und verankert und gegründet ist, nicht mehr mal auf solches hereinfallen kann, sondern als selbstverständliche Realität nur noch anerkennen kann, nicht? Denn die Welt glaubt ja, je länger, je mehr nur noch, was sie sieht, nicht? Obwohl geschrieben steht, der Glaube, beim Glauben handelt es sich um Dinge, die man nicht sieht, nicht? Nun stehen wir hier. Die sieben Gemeinden waren am Anfang, also hier. Wir sehen das Unsichtbare, nicht? Bei Jesus Christus, zur Zeit der Apostel, die sieben Gemeinden, das, was da war, ist das, was hier wieder sein wird. Nur damals war es im heutigen Kleinasien, im äußersten südwestlichen Sektor. Das war Asien damals, die römische Provinz. Aber die Gemeinden hatten genau diese Form, diese sieben. und stellen im Kleinen die Orientierung dar, also wenn wir die Landkarte anschauen, Richtung so, Europa von Asien getrennt und auch hier die Linien. Und es ist eigenartig, bitte versucht selber auf dem Globus diese Linie zu verändern und alles, was da südlich von dieser Linie liegt, also Indien und jetzt Vietnam, Südvietnam und alles das liegt alles da, das südlich nicht. Und um das kämpft, wird direkt gekämpft um diese Linie her. Asien, Russland und China in der Hauptsache. Nun weiter. Die erste Etappe, wir lassen jetzt diese sieben Gemeinden, die, wie wir sehen, also im großen heutigen Asien, wahrscheinlich schon da sind. Und diese sieben Gemeinden in Asien mit dem einen Wort noch in Erinnerung rufen, und für die, die es noch nie beachtet haben oder gehört haben, nur mit einem Satz bezeugt, in Asien heißt eines Teils, vom Buche der Offenbarung ausgesehen, eine große Herablassung des erhöhten Herrn und seine Besorgtheit um diese sieben Gemeinden, das ist die eine positive Seite, und die große andere negative Seite dieser sieben Gemeinden heißt, Paulus schreibt in seinem letzten Brief an Timotheus, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir, das heißt vom Evangelium der Gnade ohne Werke, abgewandt haben. Und deshalb wendet sich der Herr ihnen zu, denn sie sind Gesetzeseifer, und deshalb wendet er sich an die erste Gemeinde, ich kenne deine Werke. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Nur wenn du, dann ich auch. Das ist die Sprache nach Verdienst. Nach Einstellung vom Geschöpf zum Schöpfer und je nachdem, wie das Geschöpf sich benimmt, ist das Geschöpf begnadet oder nicht. Und wir sind einfach aus lauter Gnade, allein durch unsere Vertrauensstellung zu Gott und dem Herrn Jesus, Gottes Gerechtigkeit geworden, ohne Werke. Sowohl ohne Gesetzeswerke, als ohne jedes andere Werk. Und da wir solche Gnade empfangen haben, sind wir wirklich freie Gottes, freie Jesu Christi, die nicht mehr irgendwie gebunden sind an welche Vorschriften, sondern als Freie können wir nun, wie Paulus schreiben darf, ich habe mehr gearbeitet als sie alle miteinander, nämlich die zwölf, die noch eifrer waren für das Gesetz. Gott weiß, seinem Volk wurde während Jahrtausenden das Gesetz eingeimpft in Fleisch und Blut und Leib und Seele und Geist. Und das kann nicht über Nacht einfach als nichts erklärt werden. Und deshalb die Freundlichkeit und Freude des Herrn ihnen gegenüber, aber das haben wir ja vorher beachtet und dürfen nun in dieser Ordnung der Dinge die großen Eingriffe Gottes schauen, jetzt vorerst noch kurz, die er als der Gott aller Gnade und der Vater der Barmherzigkeit und der Gott, der die Liebe ist, mitten in all den Gerichtsereignissen denen offenbart, die eben nun allen glauben, was geschrieben steht. Wir haben gesehen, wir betrachten die ersten, die zweite Siegergruppe nach den sieben Gemeinden, die sieben Siegel. Erstens ist das Buch mit sieben Gerichtssiegeln versiegelt, nur in der Hand Gottes zu finden, vorerst. Nur. Und es ertönt die Frage in den Himmel, wer ist würdig, dieses Buch zu nehmen und zu öffnen? Niemand wird zuerst festgestellt. Nur einer. Und dieser eine war von Haus aus kein erschaffenes Wesen, sondern der einzig gezeugte und einzig geborene Sohn Gottes, der als einziger das unauflösliche Leben des Vaters in sich trug. Der allein ist würdig. Und wer hier allein würdig ist, erscheint erstens als Löwe aus dem Stamm Juda. Warum? Ist er etwa der brüllende Löwe, der zerreißt? Wer ist das? Das ist der Gegner. Das ist der Satan. Welcher Löwe ist denn er? Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda, der in einer übermenschlichen, nur göttlichen Art, in einer Majestät der Löwe, in einer Majestät der Kraft göttlicher Liebe überwunden hat. Das ist der Löwe aus dem Stamm Juda. War er nicht vor seinem Richter Pilatus die Majestät selbst? Du hättest keine Gewalt über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und deine Schuld mir gegenüber ist geringer als die Schuld dessen, der mich dir überliefert hat. Und so weiter. Dem hohen Priester antwortet er gar nicht. Und dem Pilatus gegenüber ist er die Majestät selbst. Er musste sagen, seht, der Mensch, das ist der Mensch, wie er sein sollte. Das muss. Nun, nicht nur ist er als der Löwe dieser Art aus dem Stamm Juda der Einzige, der diese Schriftrolle empfangen und ein Siegel nach dem anderen öffnen darf, sondern als was wird er noch geschaut? Als Lamm. Aha. In wessen Hände gibt also der Vater das Gerichtsbuch? In die Hände dessen, der für alle Zurichtenden gestorben ist, das Lösegeld bezahlt hat, der die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes nicht nur bezeugt hat, sondern mit seinem Leben und Sterben und Auferstehen aufs Wunderbarste besiegelt hat. Nur in dieser Hand ruht das Buch. Und das ist schon ein wunderbarster Grund für uns, glückselig zu sein beim Lesen dieser schrecklichen Dinge, die geschehen werden und müssen. Jetzt die sieben Siegel. Beim Eröffnen des ersten Siegels erscheint ein weißes Pferd. Salomo sagt, das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Wenn in der Schrift, in der Bibel, im Worte Gottes zuerst ein Pferd erscheint, ohne vorerst den Reiter zu sehen oder zu nennen, dann bedeutet das Krieg. Pferd ohne Reiter ist Krieg. Der Reiter, der dann darauf sitzt, was dann mit dem geschieht, ist dann nur die Art des Krieges, der Kriegführung dargestellt. Dieses weiße Pferd hat einen Reiter, dem wird ein Bogen gegeben, also das ist die Kriegswaffe, die schon von urdenklichen Zeiten her durch die Luft flog, nicht? Pfeil und Bogen. So groß ist das Wort Gottes in seiner Einfachheit. Gibt es heute auch Kriegswaffen, die durch die Luft fliegen? Die Entscheidung fällt nämlich heute in der Luft. Er zieht nun aus, siegend und auf das er siegte. Das heißt, jetzt von der negativen Seite her beachtet, wenn der beginnt, Krieg zu führen, dann hat er nur Erfolge zu verzeichnen, Sieg um Sieg, und die Kriegführung dauert so lange, bis es auf der Erde nichts mehr zu besiegen gibt. Nicht? Er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Was nun als Volk dieses Generalsieges zu verzeichnen ist, kommt dann zum Vorschein, wenn nachher beim zweiten Siegel ein rotes Pferd erscheint. Von dem Reiter, der auf dem roten Pferd sitzt, heißt es dann, es ward ihm gegeben, dem, das hat die grüne Zwischenphase hier, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Also war nach dem vollen Sieg des weißen Pferdes, und der darauf sitzt, was zustande gekommen endlich auf der Erde? Friede und Sicherheit, und zwar über die ganze Erde. Ich darf ja hier auch auf die Gefahr hin, dass diejenigen, die das zum ersten Mal hören, etwas staunen werden über die Kühnheit der Sprache, dass dieser, das weiße Pferd, die Macht darstellt, die heute im östlichen Westen aufgestellt ist, nämlich der USA. Der USA. Weißes Haus, das sind nur Stichworte am Rande, nicht Beweisführung. Die Beweisführung haben wir früher erbracht. Das Weiße Haus, 50 weiße Sterne, auf all ihren PS, nicht? PS-Motoren, Flugzeuge und Tanks und was irgendwie Kriegswaffen sind, und im Panier die 50 weißen Sterne. Der 50. weiße Stern stellt den 50. Staat der Vereinigten Staaten dar, nämlich Hawaii, das Ferienparadies der Völker, durchaus als Vorbild geeignet, das zukünftige Weltfriedensreich unter amerikanischer Weltkontrolle und Herrschaft darzustellen. Dieses Friedensreich, ich sehe, dürfte einige Jahre, wahrscheinlich 7 Jahre gehen, und 7 Jahre darstellen, die wir mit dem biblischen Vergleich 7 fette Jahre bezeichnen könnten. Dann wird Gewaltiges geschehen, Unglaubliches. Das rote Pferd, das dann den Frieden von der Erde nimmt, rot ist die Stellung heute, Russland, Asien. Die Amerikaner in ihrer Weltherrschaft haben nach dem prophetischen Wort 4 Repräsentanten, das heißt 4 Weltgouverneure nach den 4 Himmelsrichtungen. Das, was war zur Zeit Alexander des Großen und dort geschah, ist das, was am Ende der Tage global über die ganze Erde verteilt sich darstellen wird. Und dann kommt eine Rivalität zustande zwischen dem nördlichen, in Russland aufgestellten amerikanischen Gouverneur gegenüber seinem Mitarbeiter, dem amerikanischen in Ägypten und für Afrika verantwortlichen Gouverneur. Und das ist dann die große Endauseinandersetzung von Daniel 9, 10, 11. Nord-Süd, nachdem Ost-West durch den weißen Reiter abgeklärt ist. Und noch, das Staatswappen der USA ist ein weißer Adler, der in einer Klaue ein Bündel Pfeile und in der anderen ein Bündel Olivenzweige hat. Wir gehen leider nicht darauf ein, was nun schwarzes Pferd und grünes Pferd versinnbildlich sind, dann die Kriegsfolgen von hier, nämlich Teuerung und Hungersnot und anschließend Herrschaft des Todes und des Hades. Und jetzt ist hier angekommen, liebe Geschwister, sofort wichtig, Folgendes zu beachten. das, was in den ersten vier Siegeln dargestellt ist, ist nicht etwa so, dass sich jetzt das da nacheinander, wie es hier gezeichnet ist, ereignen wird, das schon, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann kommt das, und so weiter, eines nach dem anderen, nein, sondern, deshalb ist das so in Strahlenform dargestellt, das, was hier in den drei Punkten nebeneinander liegt, hier bis hierher, ist in Wirklichkeit eine Überdeckung von dem allem oder, anders ausgedrückt, das, was hier dann sich entwickelt, zuletzt die sieben Zornschalen, vorher die sieben Posaunen und noch vorher die sieben Siegel, an denen wir jetzt stehen, die Zornschalen stecken in der siebten Posaune drin und die sieben Posaunen stecken im siebten Siegel drin. Merken wir, das ist vorerst alles in ein anderer, wie in einer Pflanze, nicht? Da ist in einem Keim drin, alles drin und die kommende Endblume ist schon im Kern mittendrin. Genau dessen, deshalb habe ich versucht, das so darzustellen. Das heißt, die Macht der Folgen dieses letzten Krieges vor den letzten 3,5 Jahren erweitern sich über die ganze Zeit hier heraus, nämlich Lot, Drangsal, das sind dann die 7 Marenjahre, die 7 letzten, und in dem vorausgeht die Zeit von Frieden und Sicherheit. Also, hier eine letzte Kriegführung, die wäre hier dargestellt, dann ein Friedensreich, also unter Signal Weiß, Gerechtigkeit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, soziale, ideale Verhältnisse, alles, wonach die Menschheit sich rein nach dem äußeren Menschen sehnt, wird hier gewährleistet. Aber das ist eine, ohne dass die Menschen es merken und wissen, eine Vorwegnahme von was? Hier, diese Grünzone. Vom erst nach den Drangsalen folgenden 1000-jährigen Reichszuständen. Gestattet Gott der Menschheit und den Geistern und Dämonen unter der Führung Satans zu erreichen, den Versuch, oder Versuch zu erreichen, ihrerseits, Satan seinerseits, die der Menschheit vorschwebenden Idealverhältnisse, Friedens- und Sicherheitsverhältnisse zu sichern und darzureichen. Nun ist eigenartig, nach den 4 Pferden, die also irgendwie mit Krieg und Kriegsfolgen zu tun haben, erscheint im 5. Siegel etwas ganz Eigenartiges. Da sieht Johannes ein Altar im Himmel und wie er näher zusieht, sieht er unter dem Altar die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu willen in den verlaufenen 2000 Jahren seit Jesus als Märtyrer gestorben sind. Unter dem Altar. Eine eigenartige Schau.
Da. Hier heißt es aus, wo doch die ganze Offenbarung ist doch von der Herrlichkeit des Lammes die Rede. Und das ist die eine Stelle, wo nichts von Jesu heißt.
Nichts von
Jesu. Um Gottes Willen, um die Gerechtigkeit.
Aha, ja, ja. Gut.
Also, dann können wir die Märtyrerkörperschaft besser kennzeichnen. Sie haben ja auch nach Gericht.
Nach Gerechtigkeit.
Sonst können Sie keine Christen.
Aha. Ja. Hast die Bibel nicht da? Soll jemand die Stelle ganz schnell aufschlagen, dann lesen wir die.
Sieben.
Ja, also beim 5. Siegel, Offenbarung 6. Ja. Offenbarung 6, bitte. Wer hat die Elberfelder? Einer der Brüder. Es steht nicht um des Zeugnisses Jesu willen. Her scheint, um des Wortes Gottes. Das können also.
Da können die 6 Millionen vergasten Juden.
Ja, also zu einfach Menschen, die das Wort Gottes geliebt haben, ohne Jesus zu kennen. Das sind also in der Hauptsache Juden.
Ja.
Auch alle, die im Alten Testament, die treu zum Wort, zum geoffenbarten Wort hielten, die Propheten alle, nicht? Die getötet wurden und so weiter. Also die Seelen derer. Es ist ja eben für unser einen etwas befremdlich, wenn die nun nichts, entschuldigt mal, Gescheiteres zu bitten wissen, als Herr, reichst du nicht endlich unser Blut an denen, die uns getötet haben, nicht? Ist also nicht sehr, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid, würde der Herr Jesus vielleicht sagen. Aber die andere Seite dürfen wir nicht vergessen. Was heißt denn Daniel auf Deutsch? Mein Richter ist Gott. Und es steht geschrieben, der seine Rechtssache dem übergeben hat, der da Recht richtet. Und das sind Israels Gottesfürchtige. Die haben, soweit sie wirklich nach dem Gesetz gottesfürchtig lebten, so gut sie konnten oder so schlecht sie konnten, die haben ihre Anliegen, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und wenn sie das getan haben, haben sie auch vor dem Herrn nichts als das Recht, ihn mal zu fragen, wie weit steht es jetzt nicht da? Noch nicht so weit. Also das dürft ihr auch sehen. Und davon können wir von ihnen lernen, dass wir unsere Anliegen, unsere Rechtssache dem übergeben und übergeben lassen, der da Recht richtet. Wir können vielleicht auch sehr lange warten, nicht? Und können dann ja den Beweis bringen, dass wir mehr Geduld haben als die. Also das nur als Intermezzo. Und ist fein. Jetzt aber, unter dem Altar, ich kann nur kurz sagen, alle Altäre Gottes in der ganzen Bibel stellen nichts Geringeres dar als ausgerechnet die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Die Altäre. Die Altäre, der Herr Jesus sagt, was ist größer? Die Opfergabe auf dem Altar, also das Lamm, das da geschlachtet wird, oder der Altar, der die Opfergabe erst heiligt. Also was ist den Augen Gottes größer? Den Augen Jesu? Der Altar oder die Opfergabe? Der Altar. Die Opfergabe, was mit ihr geschieht, stellen die Gerichte Gottes dar. Es fließt, brennt Feuer, es wird Fleisch geschlachtet, es fließt Blut. Das sind die drei Punkte der aller Gerichte Gottes. Und was trägt nun diese Gerichtshandlung? Antwort, der Altar. Das heißt, was kann nur größer sein als die Opfergabe Gottes an die Welt? Das ist ja sein Sohn. Was ist größer? Erstens, Gott ist größer als die Gabe, nicht? Ist das klar? Selbstverständlich. Und Gott ist die Liebe, nicht? Und dieser Gott und der Geist Christi sprechen in 1. Korinther 13, und wenn ich meinen Leib opferte und alles dahin gäbe, was ich habe, das hat er ja getan, nicht? Und hätte der Liebe nicht, dann wäre das, was ich getan habe, wie viel wert? Nichts. Und ich selber wäre nicht. Also, was erst heiligt das auf Golgatha geschehene Wunderbare? Erst die Liebe Gottes und die Liebe Christi, die das ertragen und gewollt haben und getan haben. Jeder Altar stellt die Liebe Gottes dar. Und nun nach Hesekiel 43, wo ein riesengroßer Altar mit seinen Formen beschrieben wird, da heißt der unterste Teil, wir würden sagen Sockel ringsum, das heißt, das ist der Vaterschoß des Altars. Also zu Deutsch, das ist der Vaterschoß der Liebe Gottes. Gibt's das? Und dann heißt der nächste Absatz, würden wir sagen, heißt, das ist der Rücken des Altars. Das ist der Rücken der Liebe Gottes, der alles trägt, der Rücken der Liebe Gottes. Und dann kommt die kleine Hilfe und die große Hilfe der Liebe Gottes und zu oberst die Oberfläche, die gleichzeitig die Opferfläche ist vom Altar. Das heißt, das ist der Berg Gottes. Der Berg Gottes. Der Sinai war ein Berg Gottes. Und da stieg der Herr hinab ins Feuer auf dem Berg, um darzustellen, dass er bereit sei, ins Feuer des Gerichtes selber zu gehen für sein Volk. Und das haben sie nicht verstanden, sondern haben sie nur gefürchtet davor. In dem Feuer des Altars, das ist wieder die Feuerglut der Liebe Gottes auf allen Altären. Deshalb lehnt Gott unter unbarmherziger Todesstrafe was ab. Unheiliges, fremdes Feuer. Und alles das ist fremdes Feuer, was nicht Gottesliebe, Glut der Gottesliebe ist. Alle Gerichte Gottes werden von der heiligen Feuerglut der Liebe Gottes getragen. Andere Gerichte gibt es von Gott aus gesehen nicht. Und wenn sie nun unter dem Altar sind, die Seelen dieser Märtyrer, was heißt das? Wie heißt der unterste Teil? Der Vaterschoß. Also wo ruhen sie? Im Schoß des Abrahams, aber des echten Abraham, des Vaters der Höhe, des Vaters des Herrn Jesus Christus. Wir haben uns etwas verweilt im Detail. Das ist also ein Intermezzo, eine Zwischenschau zwischen dem vierten und dem sechsten Siegel in die unsichtbare obere Welt. Das fünfte Siegel. Ja, wie da. Und jetzt kommt das sechste Siegel. Und deshalb, weshalb ist nun diese Linie so gezeichnet? Also wie fast eine Kometenbahn, die sich hier um die Sonne reißt. Und hier drin nun alles eingebettet liegt, was nun aus dem sechsten Siegel kommt. Der Inhalt des sechsten Siegels umfasst nun auffallend von all diesen Dingen hier alles bis hier hinaus. Im sechsten Siegel, wie es hier dargestellt ist, ist alles Übrige, was noch kommt, drin. Da ist keimhaft alles genannt, was sich im Weiteren erst auseinander entwickeln und entfalten wird. Das ist wichtig, das zu sehen, sonst verstehen wir nicht. Denn, schlagen wir schnell auf, beim sechsten Siegel in Offenbarung 6, 12 bis 17, lesen wir, als es das sechste Siegel öffnete, geschah ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein herrner Sack. Der ganze Mond zu Blut, wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Winde, seine unreifen Feigen abwerfen. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wird aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und so weiter verbargen sich und sagen, fallet auf uns, ihr Berge und Hügel, versteckt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes, der gekommen ist und der große Tag seines Zornes wer vermag zu bestehen. Das große Erdbeben, die Himmel entweichen, die Sterne fallen vom Himmel, da bitte. Wenn es hier beim sechsten Siegel schon so weit ist, nicht? Was wollen denn die da alle noch? Nicht? So wird dann irrtümlich gefolgert, nicht? Ja, da ist alles schon drin, im Keim, jetzt genannt, was nachher erst sich jetzt entwickeln wird. Und siehe da, drin, im Keim, jetzt genannt, was nachher erst sich jetzt entwickeln wird. Und siehe da, zwischen, jetzt kommt, weil nun aus dem siebten Siegel nachdem ein großes Schweigen im Himmel von Gott angeordnet wurde, beim siebten Siegel, und Gott sich erinnern lässt an die Gebete aller Heiligen zu allen Zeiten, für alle Menschen, für alle, die in Hoheit sind, und so weiter, lässt Gott sich hier beim Beginn des siebten Sieges erinnern, um bei der Ausführung der folgenden Zorngerichte keinen einzigen Seufzer eines heiligen Gottes unbeantwortet, unberücksichtigt zu lassen. Wie der Gebetskämpfer des Alten Testamentes Habakkuk im dritten Kapitel gebetet hat: Herr, ich bin erschrocken, ich bin erschüttert über die Gesichte und ich flehe dich an, mitten im Zorn, gedenke des Erbarmens. Das ist ein Gebetskämpfer. Wir Frommen heute, wir beten, jetzt ist Zeit der Gnade, dann kommt der Tag des Zorns, da gibt es keine Gnade und keine Barmherzigkeit mehr. So hartgesottene Pharisäer und Schriftgelehrte und Schalksknechte sind wir, die alles, unsere ganze Stellung vor Gott, allein der Barmherzigkeit, Langmut und Geduld und Gnade unseres Gottes verdanken. Und der Habakkuk beschämt uns durchwegs. Und er hat ja genau gezielt, wir sagen, das sind die letzten 3,5 Jahre, das sind die ersten 3,5 Jahre, die fließen da, die Übergänge ineinander über. Und dann wissen wir, hier geschieht das Entscheidende. Das Entscheidende, da betet er inmitten der Jahre, mache es kund, dass du dich inmitten des Zorns geschehen erbarmst. Inmitten des Zorns, gedenke des Erbarmens. Das dürfen wir auf den Leuchter stellen. Also, hier schenkt Gott den Menschen noch eine Friedenszeit, bevor das alles kommt. Doch wichtig, in dieser Friedenszeit, die über die ganze Erde herrscht, wo wirklich Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit garantiert ist, jedem Neger, jedem Asiaten, jedem Chinesen, jedem Russen, jedem Eskimo, jedem Menschen, kann das Evangelium des Reiches kurz bevor das Ende hereinbricht, noch einmal allen Nationen auf dem ganzen Erdenrund verkündet werden, aber nur noch, bis dort heißt, Matthäus 24, zu einem Zeugnis, nicht mehr zum Glaubensgehorsam.
Zur Information.
Zur letzten warnenden Information. Die Stunde ist gekommen, heißt es, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße. Nicht wird verlangt, dass sie an den Herrn Jesus glauben, sondern nur noch Gott, dem Schöpfer, die Ehre geben. So hat Gott seine Ansprüche herabgedrückt, um möglichst viele noch retten und aus diesen Gerichten führen zu können. Hier beim Übergang des sechsten Sieges zum siebten Siegel erscheint ein großer, starker Engel, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und was tut er? Er versiegelt auf der Erde aus jedem Stamm Israels, den Zwölfen, je 12.000 solche, die an Christus glauben. Versiegelt er so, dass sie für die Zugriffe des Antichristen unantastbar sind. Jetzt wichtig, liebe Geschwister. Hier haben wir vor uns das Siegel Gottes, dass der trägt. Jetzt die Frage. Ist dieses Siegel Gottes, das jetzt erscheint, zwischen dem sechsten und siebten Siegel, ist das, ich stelle jetzt die Frage dumm, ist das eines der sieben, dieser sieben Gerichtssiegel, dieses Siegel Gottes? Antwort: Nein. Diese sieben Siegel sind Gerichtssiegel. Und dieses Siegel Gottes ist ein Bewahrungsgnadensiegel. Warum betone ich das? Hier sind sieben Posaunen, nicht? Und die siebte ist ohne Zweifel von diesen sieben die letzte. Ne? Nun steht geschrieben, was unsere Entrückung betrifft. Wann geschieht die Entrückung? Bei der, aber es heißt nicht etwa bei der siebten, gell? Sondern es heißt an einer Stelle bei der letzten Posaune, und es meinen viele, begreiflicherweise, das sei die siebte hier, nicht? Da erst könne die Entrückung stattfinden, dass wir also noch überall da hineinkommen, nicht? Warum ist das falsch? Sollten wir jetzt gemerkt haben. Denn von dieser letzten Posaune, von der Paulus an einer Stelle spricht, spricht er an der anderen Entrückungsstelle, dass bei der Posaune Gottes, nicht? Wir haben hier das Siegel Gottes, nicht? Das ist ein anderes Siegel als eines von den sieben, nicht? Das ist ein Sondersiegel. Und so ist auch die Posaune Gottes nicht eine der sieben und nicht die letzte der sieben, sondern eine ganz besondere Gnadenposaune für die Gemeinde Jesu Christi. Also, Posaune Gottes ist nicht eine von den sieben da und Siegel Gottes ist nicht eines von den sieben da, sondern das sind Siegel Gottes, sind Sondersiegel besonderer Gnadenerweise unseres Gottes. Also das zur Orientierung. Und wenn wir jetzt uns fragen, zeitlich geschehen, ist hier schwer, eine Linie zu ziehen, zu sagen, bisher und dann kommt das, weil wir gesehen haben, die Dinge lebensmäßig sich auseinander entfalten. Wir dürfen zu unserem Trost und zu unserer Freude der Glückseligkeit der Zusammenhänge noch das auf das, den Anfang zurückkommen, wie Gott hier nach seinem Wort alles bestimmt hat, nach Zahl, nicht? Sieben Gemeinden, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Zornschalen. Und bei der letzten siebten Zornschale, wenn die ausgegossen ist, heißt es, damit ist der Zorn Gottes abgeschlossen, vollendet. Nach Zahl, und dann weiter nach Maß. Nach Maß. Zuerst ein Viertel wird getroffen. Hier immer ein Drittel. Und hier alle Menschheit. Warum? Weil mehr und mehr unter der Herrschaft des Antichristen gibt es ja gar keine Christen mehr, nicht wahr? Sodass, wenn der Punkt erreicht ist und nur noch die Zornschalen fällig sind, dann hat es überhaupt nur noch Menschen, die dem Satan, dem Antichristen verschrieben sind auf der Erde. Deshalb trifft dann alle Menschen sämtliches Geschehen der Gerichte Gottes, was nun mit den Schalen dargestellt ist. Was wir aber noch beachten wollen, ist, dass hier das zwischen dem sechsten Siegel, in dem alles Kommende schon drin verborgen liegt, eingefaltet ist, und dem siebten, aus dem siebten Siegel, aus dem die sieben Posaunen herauskommen, das heißt, da geschieht weiter nichts als das große Schweigen bei der siebten siebten Siegel, das Schweigen im Himmel und das große Schweigen im Himmel, das Gott wunderbarerweise deshalb angeordnet hat, dass er Zeit hat, wir reden ja menschlich, um sich an jedes einzelne Gebet einer sterbenden Großmutter für den verlorenen Enkel in Südamerika den Himmel gesandt hat und so weiter und so weiter. Und jeder Seufzer wegen einem sterbenden Hund oder weiß nicht was alles. Da tut Gott wie viel im Blick auf unsere Gebete? So etwa die Hälfte oder ein Drittel erfüllt er. Und dann ein Viertel, und dann ein Fünftel, und dann immer weniger. Weit über Bitten und Verstehen. Anders erfüllt Gott nicht. Und deshalb wartet er auch so lange nicht. Er weiß, wann unsere Gebete und Flehen am wunderbarsten erfüllt werden können. Wann? Wenn es am schwierigsten ist. Wenn die Not am größten ist. Hier das große Schweigen, gleichzeitig das Siegel Gottes, versiegelt 144.000, sicher für die Rettung in Christo aus Israel. Hier wird schon festgestellt, Achtung, die große Drangsal läuft ohne Zweifel bis hierher. Ne? Und hier wird festgestellt, dass eine unzählbare Schar, hier, an dieser Stelle, im Text, nicht, wird festgestellt, dass eine unzählbare Schar woher kommt? Aus der großen Drangsal. Merken wir an dem einfachen, gewaltigen Beispiel, dass die Dinge, die hier genannt sind, der Zeit nach erst zu ihrer Zeit dann kommen. Zum Glück aber dauert diese ganze Angelegenheit von hier ab. Nur sieben Jahre. Und dann kommt der Herr in großer Macht und Herrlichkeit. Wir fragen uns, wann nimmt der Herr uns weg? Wann erschallt die Posaune Gottes? Antwort: Maximum noch in den Jahren von Friede und Sicherheit. Maximum. Denn dann, wenn Nord und Süd, da gewinnt nämlich der nördliche Machthaber gegenüber dem südlichen, und dann offenbart er sich als der Antichrist. Und dann geht das alles rapid in Kürze um in die Herrschaft des Hades, des Todes. Der Satan ist da der die Gewalt des Todes hat. Und der Hades folgt ihm, und dann können sich die Dinge plötzlich entfalten. Also unsere Entrückung sehe ich hier herum. Denn im Augenblick, wo der nördliche Machthaber über den südlichen gesiegt hat, offenbart er sich als der Antichrist und geht dann los gegen Jerusalem, gegen Israel. Dass bis zu dieser Zeit von Frieden und Sicherheit ein Maximum von Prosperität und von schon einer Vorprobe oder Vorschmack vom tausendjährigen Reich haben wird. Bis hierher. Hier noch die Grünzone vom Schweigen im Himmel, Gedenken aller Gebete, um Barmherzigkeit zu üben bei allen Gerichten. Denn stellen wir uns vor, eine unzählbare Schar kommt aus all den Gerichten heraus. Hat es sich also gelohnt, für Gott und Menschen ein solches Gericht zu verfügen? Eine unzählbare Schar, das ist ja unglaublich wunderbar. Ich denke, die auf der Erde können ja noch alle gezählt werden. Das ist fast unglaublich, aber wahr. Nun, was ist hier? Hier heißt es unter anderem gewaltig, beim Schall der siebten Posaune ist erstens das Geheimnis Gottes vollendet. Ja, worin besteht denn das Geheimnis Gottes? Nur dem Apostel Paulus, den der Herr Jesus von seiner erhöhten Herrlichkeit aus gerufen und berufen hat, um ihn zu senden ans Ende der Erde zu den Unbeschnittenen, zu den Nationen. Denn sie werden glauben, während den Israel ihren Messias verwirrt. Und ihm ist es gegeben, erstens, die Weisheit Gottes zu erkennen. Und wie wird die beschrieben, diese Weisheit Gottes? Die Verborgene in einem Geheimnis. Und kann sagen, ihm und uns, die wir nun uns dem Herrn Gott öffnen durften, allein durch das Vertrauen, den Glauben in seiner Gnade. Und so lieben wir ihn nun, und indem wir ihn lieben, haben wir die Zusage von Gott, alles zu verstehen. natürlich wachstümlich, alles zu verstehen. Dinge zu sehen, die kein Auge gesehen hat, stimmt das? Ohren, Dinge zu hören, die bis jetzt kein Ohr gehört hat. Und die in keines Menschen Herz gekommen sind, zu verstehen, zu erkennen, selbst die Tiefen der Gottheit zu verstehen. Also, das Geheimnis Gottes, das Verborgene und die Weisheit Gottes, die Verborgene in einem Geheimnis. Und dann spricht er vom Geheimnis des Evangeliums. Worin besteht das? Das Evangelium Jesu Christi kennen alle Gläubigen, aber das Geheimnis des Evangeliums nicht. Das Geheimnis besteht darin, dass Gott durch das, was er mit Christus getan hat, das ganze All retten wird. Das Geheimnis des Evangeliums. Das Geheimnis Jesu Christi kann nur Paulus verkündigen. Warum? Er ist der Größte, der Vornehmste aller Sünder. Und weil er das ist, musste ihm Gott im Vergleich mit allen anderen Sündern wie viel vergeben? Am meisten. Und weil Gott ihm am meisten vergeben musste, kann der am meisten lieben. Deshalb kann nur er 1. Korinther 13 schreiben. Und all die Dinge. Und deshalb kann Gott ihm nur seine Personalgeheimnisse anvertrauen. Diesen, der so viel lieben kann nun. Das Geheimnis des Evangeliums. Das Geheimnis des Christus. Das Geheimnis des Leibes des Christus. Das Geheimnis Israels. Und das Geheimnis Gottes, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die Gott uns geoffenbart hat. Was ist nun das Geheimnis Gottes selbst? Das ist der verborgene Schatz im Acker. Das sind wir in der Welt. Der Leib des Christus ist das Geheimnis Gottes. Das versteht niemand. Das verstehen weder Engel noch Menschen. Nehmen Anstoß. Das verstehen nicht die Juden, nicht auch die Gesetzesformen Juden. Verstehen das nicht. Niemand versteht das. Das hat Gott verborgen von Grundlegung der Welt an. Und als der Sohn das Geheimnis entdeckte, dessen, was der Vater ihm bereitet hat vor Grundlegung der Welt, dass Gott ihm einen Leib bereitet aus dem Elendesten der Menschen, als er das erkannte, diesen Schatz im Acker der Welt, ging er hin zuerst und verbarg das auch wieder. Da tat der Sohn das Gleiche, was der Vater getan hatte, macht zu einem Geheimnis, niemand versteht das, und geht darauf hin, verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Der Acker ist der Kosmos. Und kauft um unseres Willen, kauft er gleich die ganze Welt. Das sind Geheimnisse Gottes. Und das Geheimnis Gottes ist die Gemeinde Jesu Christi, die da ist, sein Leib. Und jetzt schließen wir bis zu diesem Zeitpunkt, wo auf der Erde unten noch die Posaunengerichte laufen, hier abgeschlossen werden und bevor die 7 Zornschalen ausgegossen werden, ist die Gemeinde des Leibes des Christus da oben vollendet, dargestellt vor dem Richterstuhl Christi. In dieser Zeit, während unten diese Gerichte laufen, hat der Herr die Seinen schon zu sich genommen, vor seinen Richterthron des Sohnes geführt, um da nun alles, was noch nicht in Ordnung ist, göttlich zu ordnen, sodass keine Flecken, keine Runzeln und dergleichen mehr da sind, alles durch Feuer, die Feuerglut seiner Liebe, wird weggebrannt und zu diesem Zeitpunkt ist das Geheimnis Gottes, sind wir oben vollendet. So dass nur noch 3,5 Jahre später wir mit ihm in großer Macht und Herrlichkeit erscheinen können. Da heißt es ja, wenn er kommt, in großer Macht und Herrlichkeit und alle Heiligen mit ihm dann. Also für heute soweit. Zuerst Beachtung von der prophetischen Gegebenheiten im Buch Offenbarung Jesu Christi. Wir wollen da wieder mal beachten, dass alles, was in der gegenwärtigen und zukünftigen Zeit sich ereignen wird und muss, dass das alles global sein wird. Die ganze Erde, alle ihre Bewohner, wir wollen nur an einen Ausdruck denken, oder zwei, keine Insel wird entfliehen. Also es könnte für uns niemand irgendwo im stillen Ozean eine Insel aussuchen, um vor allem unbehelligt sie sehr für ein großer Irrtum sich leisten. Global, nicht nur das, sondern universal. Gott erschüttert die Himmel und die Erde. Die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Ich denke, dann ist die Frage, ob es alle Menschen auf der Erde wird berühren, gelöst. Wenn es da oben anfängt, irgendwo schwanken und in Unordnung kommt, dann darf ich sagen, dann weiß jeder Hund ungefähr, was für sie geschlagen hat. Ich sage bewusst Hund. Denn die merken und lehren, bis was kommt. Und das ist wie Tier der Fall ist. Also das Globale, wenn man nicht aus dem Auge läuft, wie bei aller Beachtung der Einzelheiten, auf die wir jetzt kommen, wir lassen nicht und nie außer Auge, aus unserem Blickfeld, dass das ganze Buch der Offenbarung 7 goldene Leuchter kennt, welche 7 Gemeinden sind, welche waren damals in Kleinasien, 7 dargestellt als 7 goldene Leuchter mit je einem Stern. Also 7 Sterne, 7 goldene Leuchter, 7 Gemeinden. Die waren da im kleinen geografischen Bezirk. Wir sahen die Insel Patmos, auf der Johannes die Offenbarung empfing, von Blickrichtung gegen das heutige große Asien. Da sah er die 7 Gemeinden vor sich und die beiden Schenkel dieses Winkels schließen das ganze heutige Asien, also diese, was hier gezeigt wird, weggedacht. Kleinasien, Moskau und alles, was wir jetzt da im fernen Osten hören, von Vietnam und Korea und so weiter, liegt alles auf dieser Linie, also das große Asien eingefasst, dargestellt, schon gefasst in diesem Winkel. Das heißt, das, was war am Anfang dieser 2000 Jahre, ist das, was sein wird am Ende, dass diese 7 Gemeinden gewiss im großen heutigen Asien da sind, vielleicht schon. In den Anfängen ganz sicher. Und wenn wir da denken, was da geschrieben steht, von denen, weißt wo du wohnst, wo der Thron Satans ist und dergleichen Dinge, dann ist das durchaus gar nicht von der Hand zu weisen, die Zusammenhänge. 7 Gemeinden, 7 goldene Leuchten. Dann die 7 Siegel, von hier bis hier dargestellt. Drittens die 7 Posaunen, hier dargestellt. Viertens die 7 Zornschalen, hier dargestellt. Was nun die Zeit betrifft, dürfen wir so sagen, wir befinden uns heute, so wie wir verstehen, hier. Das erste Siegel bedeutet einen Krieg, in dem Fall einen kommenden Krieg, bei dem eine Weltmacht nur siegend kämpft, bis es nichts mehr zu besiegen gibt. Wir sehen in diesem weißen Pferd die USA, die zur Weltherrschaft kommt und dann hier angedeutet einen Weltfrieden garantiert, in welchem alle für diese nächsten Jahrzehnte, wie wir sehen, kommenden Verheißungen, dass die doch erfüllt werden können, zum Beispiel in dieser Zeit von Frieden und Sicherheit über die ganze Erde gesichert. Wird Israel prosperieren und zu einer Blüte kommen, wie das heute noch kaum erdacht und erfasst werden kann. In dieser Zeit wird das Evangelium des Reiches, Jesu Christi, ungehindert, weil in diesem Friedensreich Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit und alle die schönen, erwünschten Dinge gesichert sein werden, wird das Evangelium des Reiches ohne jeden Widerspruch alle Nationen verkündet werden können auf dem ganzen Erdenrund, aber nur zu einem Zeugnis, nicht zu Glaubensgehorsam. Zu einem Zeugnis, weil dann die furchtbaren Dinge lückenlos aneinander sich anschließen, bis der Zorn Gottes mit der letzten siebten Zornschale vollendet ist, ausgeführt ist. In dieser Zeit von Friede und Sicherheit wird alles das aufgebaut werden von Menschen, was prophezeit ist. Ein Reichtum über die ganze Erde wird da sein. In dem Augenblick nur, damit wir den Zusammenhang sehen, das zweite rote Pferd, das bei der Öffnung vom zweiten Siegel erscheint. Von dem steht geschrieben, dem, der darauf sitzt, war es gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Also muss der vorher da gewesen sein. Und zwar ist er da durch den Sieg dessen, der auf dem weißen Pferde sitzt, also durch diese Darstellung, weißes Pferd und den, der darauf sitzt. Ganz kurz. Von hier ab, rotes Pferd, beginnt unaufhörlich dann, beginnen sich die prophezeiten Gerichte, ja, wie eine unheimliche Blüte sich zu entwickeln. Wenn wir das einmal so ansehen, dass keimhaft ist alles das hier, die Zornschalen, die Posaunen und die folgenden Siegel, die sind alle hier schon drin. Das entwickelt sich, das alles schon in Keim zusammengefasst. Wir wissen ja, alles was hier offenbar wird und durchgeführt wird, ist ja vorerst in dem siebenmal versiegelten Buch drin. Und jetzt wird das geöffnet. Und das ist eben eine Schrift Gottes. Vorerst eine Geheimschrift Gottes, die noch niemand kannte. Diese Geheimschrift Gottes in diesem siebenfach versiegelten Buch Gottes, der Gerichte Gottes und der Weisheit und der Barmherzigkeit Gottes. Das dürfen wir und müssen wir gleichzeitig sagen. Das dürfen wir ja in den letzten Stunden in überwältigender Weise sehen. Das Habakkuk, jener Gebetskämpfer im Alten Testament, im Geiste Christi geleitet, aussprechen konnte, ich bin erschüttert über die Dinge, die ich schaute im Geiste, im Gesichte. Und dann ringt er sich durch zu dem Gebet, nachdem wir hier Erkenntnis haben, die Übergangszeit ist durch diese Siegel dargestellt. Hier ist die Zeit der Posaunen, das entspricht den ersten dreieinhalb Jahren. Hier, das ist Mitternacht, Übergang auf Mitternacht. Das ist die Zeit der ersten dreieinhalb Jahre und das ist die Zeit der zweiten dreieinhalb Jahre. Wunderbar geordnet. Sieben Zornschalen, zweite dreieinhalb Jahre, sieben Posaunen, erste dreieinhalb Jahre. Und was da in der Mitte geschieht, werden wir noch einmal beachten gleich. Das heißt, die schwersten Gerichte Gottes verlaufen in zwei Etappen in den ersten dreieinhalb Jahren der letzten sieben Jahre dieses Zeitalters. Und in den zweiten dreieinhalb Jahren die Zornschale, die Mitte dieser sieben Jahre, ist nun wirklich eine Symmetrieachse, eine Zentrale, wie wir sehen werden. Und Habakkuk betet nun, gib im Zorn, gedenke des Erbarmens. Und jetzt geht er ganz genau auf den Zeitpunkt zu, wo die Entscheidungen fallen, die letzten, inmitten der Jahre. Mache es kund, was? Dass du inmitten des Zorns geschehens, den Tagen der Rache deiner Barmherzigkeit gedenkst. Inmitten der Jahre mache es kund. Das ist ein wirklicher Gebetskämpfer im Geiste Christi. Das Erbarmen, also ich kann nicht mehr mitbeten, wenn einer betet, oder ja, Herr, jetzt oder verkündet, jetzt ist Zeit der Gnade, das stimmt. Es kommt die Zeit des Zornes und der Rache Gottes und da gibt es keine Barmherzigkeit und keine Gnade mehr. Das ist, man darf nicht sagen Lästerung, das ist ein Unverständnis der göttlichen Gedanken und der göttlichen Tragkraft seiner Liebe. Mitten im Zorn gedenkt er des Erwartens. Zeitlich weiter, das sind die Übergänge zu den letzten sieben Jahren hier. Und da erscheint Mitternacht in diesen Übergängen. Wie wir sahen bei der Betrachtung der Nachtwachenordnung, leben wir heute am Ende der zweiten Nachtwache, die endet um Mitternacht. Das ist Mitternacht geschehen. Und mit Beginn von Mitternacht oder mit Ende oder mit Eintreffen der Stunde von Mitternacht beginnen die letzten sieben Jahre. Posaunen, Zornschale. Das ist die zeitliche Schau, zeitlicher Überblick. Wir beachten kurz noch einmal die Intermezzi, die Zwischenschaltungen unseres Gottes, die er in seiner Barmherzigkeit durchführt. Erstens ist es eine gewaltige Gnade, dass Gott noch einmal der ganzen Welt ein Friedensreich schenkt. Ein Friedensreich. Zuerst um unsere Willen. Damit die Gemeinde Jesu Christi zur vollen Ausreife kommen kann. Vollendet werden kann. Auf den dann für sie direkt anschließenden Tag. Und im Augenblick, wo die beiden Zeugen auftreten in Jerusalem, das ist der ersten dreieinhalb Jahre, die beiden Zeugen, in dem Augenblick, wo das geschieht hier, das ist nämlich schon der Ansatz zum Offenbarwerden des Antichristen hier. Das, was der Weiße, das weiße Pferd, dieses Kriegsgeschehen, erreicht, Friede über die ganze Erde, wird ja durch das Auftreten des roten Pferdes zunichte gemacht. Und von da ab geht alles in Etappen seinen unerbittlichen Gerichtsverlauf. Deshalb lässt Gott hier, bevor das hereinbricht, die Ansätze bis zur Vollendung der Zorngerichte Gottes, lässt Gott hier das Evangelium des Reiches noch einmal allen Nationen, jedem einzelnen Menschen unverboten, unbehelligt, ganz klar verkündigen, zu einem Zeugnis, damit alle ohne Entschuldigung sind, wir haben nichts gewusst, dass jetzt die Gerichte Gottes kommen, dass es einen Gott gibt und so weiter. Das entspricht ja mit dem bekannten Evangelium, mit dem äonischen Evangelium,
dass durch die Zeitalter läuft, dass da begnügt sich dann Gott damit, dass ein Mensch, er braucht nicht mehr an Christus zu glauben, damit er vor dem Antichristen bewahrt wird, er muss nur Gott, dem Schöpfer, die Ehre geben. Und dann das genügt. Und das Bild des Tieres entsprechend nicht anbeten. Das Mahlzeichen nicht anbeten. Aber da hört er hier, hören alle ohne Ausnahme, ein ganz klares Zeugnis für Gott. Hier, Friedenszeit, zeitlich ist das viel zu knapp dargestellt. Wenn das ja 3,5 Jahre sind, müsste diese Grünzone, so wie ich sehe, die dauert auch 7 Jahre, müsste also auch so breit sein. Aber was sind heute 7 Jahre? Einerseits, was sind heute 7 Jahre? Aber andererseits, was kann heute in 7 Jahren alles geschehen, passieren? Unheil. Nachdem die Dinge, die Gott hier schon in die Hände der Menschheit gelegt hat, so unheimlich sind und in ihrer Unheimlichkeit überstürzen sie sich. Das geht nicht in dem gleichen Tempo rasch weiter wie bis heute, sondern das Tempo nimmt unheimlich zu, nach allen Richtungen, sodass in diesen 7 Jahren das unglaublichsten Dinge zustande kamen. Raumfahrt zum Beispiel. Da würden wir uns heute noch an den Kopf greifen, das würde uns schon schwindelig, wenn wir das Raumfahrtprogramm nur in, sagen wir mal, 30 Sätzen zur Kenntnis nehmen würden. Also nur den letzten Punkt des heute gültigen Raumfahrtprogrammes heißt, 1980 werden wir bemannte Raumschiffe, nicht Raketen, die auf der Erde landen und dann wieder starten und dann wieder landen. Während ich glaube etwa 180 Tagen oder 160 Tagen in den Raum hinausfahren, bemannt und den Mars umkreisen. Und dann werden wir anschließend, gerade 1980 herum, bereits den Planetoidengürtel durchstoßen und also dann schon zu den fernen Planeten vordringen und ein Raumfahrtprogrammpunkt heißt, und dann werden wir eines Tages auf einem der Monde vom Jupiter landen. Und die Schrift sagt, nun wird Ihnen nicht unmöglich gemacht, das auszuführen, was Sie zu tun, zu ersinnen in der Lage sind. Ja, Gott Ihnen heute nicht verwehren, weil die Zeit des Endes gekommen ist. Wie? Beim Turmbau zu Babel. Ja, beim Turmbau zu Babel. Dort lesen wir, das war der Anfang seiner Macht. Nicht, das müssten wir ja zeitlich ganz vorn suchen. Das war der Anfang seiner Macht. Das heißt, wenn es einen Anfang gibt, dann möchte der Betreffende, der diesen Anfang gemacht hat, natürlich. Oh. Herzlich willkommen. Damals war der Anfang. Sie bauten einen Turm da mit dem Ziel darin, in den Himmel sich hinaufzubauen. Gott fuhr dazwischen, weil die Zeit noch nicht da war. Dann kam ein zweites Babel in Sicht. Stichwort für das erste Babel ist Nimrod, der Hamite, war der Städtebauer, der erste Städtebauer der Menschheit überhaupt. Der zweite große Städtebauer, wieder Babel, war Nebukadnezar. Der hatte einen Traum, schaute einen Baum, dessen Krone bis in die Himmel reicht. Das ist schon mehr als Baukunst in die Himmel, das ist schon etwas Organisches. Und das dritte Babel ist auch verheißen. Und da wird der Geist selbst, der sowohl den Nimrod als den Nebukadnezar inspiriert hat. Das dritte wahre Beherrschen. Da wird dann wirklich technisch in die Himmel hinaufgebaut und systematisch auch in lebendigster Weise in die Himmel hinein, soll man dem sagen, organisiert. Organisiert. Bis in die Himmel hinein. Und da geht das unheimliche Wort dann beim dritten Babel, wer weiß, wie rasch das da ist. Ich sehe eben gerade, während dieser schönen Friedenszeiten kann man eine Stadt Babel fast über Nacht bauen heute. Programme dafür sind schon da. Beispiel, ein Programm für das neue Babel, soviel ich weiß in den USA, heißt, die Stadt wird weder der Sonne noch des Mondes bedürfen. Denn das sind Lichtkörper, so stark, dass sie die Nacht taghell, buchstäblich taghell erleuchten werden. Nach Wunsch. Und so weiter. Also, bei dem ersten Babel fing es an, in die Himmel hinauf, zweites Babel noch mehr, drittes Babel vollendete Tatsache. Unheimliche Art. Und da wird dann gelten, so was dann die Menschen nicht mehr ersinnen können, denn Gott verwehrt ihnen ja nichts auszuführen, was sie zu ersinnen in der Lage sind. Aber Gott hat ihrem Ersinnen eine Grenze gesetzt, nicht? Und wenn sie dann nicht mehr weiter wissen, sehe ich die Stunde gekommen, in der Mitte der Woche hier, wo der Satan auf die Erde geworfen wird, aus dem Himmel. Dann wird er das, was der Menschheit noch mangelt, an Raumkenntnis, da beherrscht er die Himmel, hat Zutritt bis zum Thron Gottes. Was den Menschen noch mangelt, wird er ergänzen. Genauso, was Christus tun wird, wenn er kommt für seinen Leib. Jeden Mangel ergänzen. Was noch mangelt. Nun, hierher zurück. Wir beachten nun die sieben Siegel, weißes Pferd, anschließend Friedensjahre. Und so, dieses sieben Friedensjahre, sage ich, sehe ich, würden mit dem übereinstimmen, was in den Tagen Josefs der Fall war. Zuerst im gleichen Maßstab, sieben fette Jahre, hier kurz nur dargestellt, dann ein Übergang und dann sieben magere Jahre. Wirklich ganz magere Jahre. Da steht dann Hunger und alles das, steckt er da schon drin, mit den Siegen und Toten und all die Schrecknisse. Sieben fette, sieben magere Jahre. Und damals war es ja so, diese sieben fetten Jahre gingen den sieben mageren voraus, zu jener Stunde, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und hier, der große Josef ist Christus. Und hier, während diesem Geschehen, wird er sich seinen Brüdern aus Israel, den Stämmen Israels, als Messias zu erkennen geben. Also würde das im Großen auch tatsächlich übereinstimmen und dann würde wieder einmal gelten, das was war, ist das was sein wird. Und das was geschah, ist das was geschehen wird. Und dort haben wir auch, was haben wir dort alles?